PPR, Superflex, Titan Premium. Derek Carr oder Daniel Jones?
Derek Carr.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, ich habe das Intro noch hinbekommen mit Ach und Krach, aber es läuft noch, trotz der längeren Pause, die wir eingelegt haben. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut soweit, auch nach der Pause. Muss ehrlich sagen, habe die letzten 4 Wochen eigentlich mal zum Fantasy Football Detox genutzt. Ich glaube wirklich so wenig, habe ich selten in Sleeper geguckt. Also beruflich bedingt sicherlich, aber auch einfach mal gesagt, so boah, gerade mal keinen Bock, ich bin mal raus. Und ja, so langsam jetzt kommt die Lust wieder, muss ich sagen. Aber das war wirklich so ein Hangover und mal, wo ich mal gesagt habe, okay, jetzt nach mir die Sinnflut.
Und, zwei Jahre durchpowern war viel, hat's auch mal ein bisschen Fantasy-Urlaub gebraucht.
Ja, genau. Und deswegen, also auch mit Pause vom Podcast und allem drum und dran, das war schon irgendwie mal ganz gut, mal gut angebracht. Und jetzt kommt so langsam, wie gesagt, die Lust wieder. Und ja, ich bin ja überrascht, dass du das Intro gar nicht auf Englisch gemacht hast. Und dass du auch noch akzentfrei sprichst. Also das ist ja schon beachtenswert, muss man sagen.
Dass der Bayer hört, dass er akzentfrei spricht vom Norddeutschen, das ehrt mich natürlich.
Naja, also ja, doch. mit keinem amerikanischen oder amerikanischen Englisch-Akzent, meinte ich damit, aber das andere, das nehmen wir jetzt ja schon mal als gegeben hin. Ja.
Das war ja vorher auch nicht besser. Nee, ja, stimmt, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir mein Deutsch gut erhalten, glaube ich. Ich habe währenddessen sogar auf meinen langen Autofahrten, die ich hatte, ein bisschen Spanisch wieder reaktiviert. Und versuche ein bisschen wieder in Spanisch reinzukommen. So, eine Viertelstunde, ein bisschen Podcast hören am Tag, ein bisschen Übungen machen. Versuche ich mal, da die, wie sagen wir, das Langzeitgedächtnis wieder zu reaktivieren, was da noch vorhanden ist.
Aber in einer mexikanischen Straßengang bist du noch nicht.
Das kommt dann beim nächsten Besuch. Wir haben ja auch noch einen Standort in Mexiko. Also, ja. Dann ist natürlich die Frage, ob ich so schnell wiederkomme. Das ist dann die andere Sache, aber unabhängig davon, das steht noch auf der Liste quasi.
Na dann. Ja, aber sonst hat alles gut geklappt, hat dir Spaß gemacht.
Hat alles gut geklappt, hat Spaß gemacht, war der erste Langstreckenflug meines Lebens. Und den konnte ich gleich in der Premium Economy verbringen. Danke an die Firma. Natürlich. Ich glaube, es hätte mir sogar Business zugestanden laut Travel Policy, aber das habe ich gar nicht hin und her. Dachte ich mir, komm, whatever. Ich will mir da keine Diskussionen einhandeln am Ende. Es kommt ja dann auch immer so ein bisschen gierig, wenn man dann schon mal reisen kann. Und ist ja schon geil, wenn du mal unterwegs bist da drüben und nichts für Mietwagen und so zahlst, nichts für Hotel zahlst. Und natürlich auch viel dann Wochenende privat nutzen kannst. Und ich bin ja zum Beispiel, ich hatte einen Travel Day von Cleveland nach Toronto. Und ja, das war schon cool. Da fährt man quasi an den Niagara-Fällen vorbei. Und das war schon geil. Dann habe ich mir da schon mal gegönnt. Schön Mittagessen, 2-3 Stunden dann noch rumlaufen, das Ganze anschauen aus allen Perspektiven. War eine schöne Sache.
Ja, cool. In der Hall of Fame warst du ja auch noch kurz, ne?
Stimmt. Ich habe noch, weil Cleveland, wer das Ganze mal anguckt, Canton, Ohio kannte ich tatsächlich oder kam mir dann im Nachhinein. Ah, stimmt, das ist ja in Ohio. Aber mir war nicht bewusst, wie nah es an Cleveland dran ist. Und ich glaube, irgendwie habe ich dann mit Kollegen in Chicago gesprochen, ja, dass ich jetzt dann noch nach Cleveland fahre und so. Und da ist ja Canton ganz in der Nähe. Und ich, was? Das ist erreichbar? Ja, und dann, das war tatsächlich von unserer Fabrik nur gute halbe Stunde entfernt, habe ich auch meinen Travel Day genutzt. Das Einzige, was mich ein bisschen getroffen hat, war, ich war in Chicago, bist du in der Central Time Zone, also 7 Stunden versetzt im Vergleich zu München und Ohio. Und das ist quasi, du fährst aus Chicago dann raus nach Indiana rüber und dann bist du sofort in der Eastern Time Zone. Und ich bin so halt in der Früh noch ein bisschen gearbeitet, dann entspannt zum Frühstück gegangen und dachte mir, ah ja, ich brauche halt nach Canton irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden, glaube ich, waren es. Die macht um 17 Uhr zu. Dann schaue ich doch, dass ich so auf 3:30 da bin. Ja. Oder 2:45, irgendwie so, ja. So, dann fahre ich da so im Auto und auf einmal sehe ich, Alter, Ankunftszeit auf einmal 16.15 Uhr. Was ist denn da los? Und bis ich geschnallt habe, Alter, fuck, ich verliere eine Stunde auf dem Weg. Alter, das war ein Riesen-Pain. Und dann kam ich um 16 Uhr, ich glaube 16.13 Uhr bin ich auf den Parkplatz gefahren und wusste dann, okay, ich habe jetzt eine 3/4 Stunde Zeit, um das komplette Museum quasi, was das ja ist, irgendwie anzuschauen. Und ich wollte noch ein bisschen Zeit für hinterher ein bisschen Shopping in dem Shop da drin irgendwie nutzen, für ein bisschen Souvenirs einkaufen. Und ja, im Nachhinein war das definitiv zu kurz. Der ganze, ich glaube, das Ticket hat $45 gekostet. Ich war bei über einem Dollar pro Minute, die ich drin war. So ist es natürlich nicht gedacht eigentlich, aber war ein Erlebnis, muss man dann natürlich mitnehmen und scheiß drauf. Es war die einzige Möglichkeit, da mal hinzufahren. Also was soll's, dann ist es halt so, ne?
Ja, klar, hätte ich auch gemacht.
Ja, muss schon sein. War cool. Habe ich so ein bisschen Fotos gemacht hier mit den Statuen, den, wie heißt das? Ich weiß gar nicht Büsten, sondern so diesen Köpfen quasi, die sie ja da alle immer bekommen. Von den großen Niners-Legenden, Joe Montana, Jerry Rice und so. John Lynch ist ja jetzt mittlerweile auch drin. Ja, war schon cool, das irgendwie alles so zu sehen. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal drüben ist, als NFL-Fan, glaube ich schon. Muss, wenn man da in der Nähe ist.
Ja, klar. Natürlich, wenn man da ist.
Ja, genau. Sonst fährt man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nach Cleveland zum Urlaub machen. Das ist natürlich der...
Gewagte Aussage, aber ich würde dir zustimmen.
Ja, genau. Nee, aber jetzt bin ich wieder da, seit gestern. Jetlag hält sich auch tatsächlich sehr in Grenzen. Ich kann das nur empfehlen, da über Nacht heimzufliegen und am späten Nachmittag rüber, dass man dann da ins Bett gehen kann. Das ist war ideal, um dann jeweils gleich drin zu sein wieder mit der inneren Uhr. Und damit können wir, glaube ich, auch dann in die NFL bzw. Fantasy News in unser Segment starten. Es gab eine Menge Quarterback-Deals jetzt in den letzten Tagen. Derek Carr, Geno Smith und Daniel Jones haben neue Verträge unterschrieben. Alle natürlich gut dotiert, wie man das vom Quarterback-Markt kennt. Ich glaube, Gino ist doch schon der klar günstigste von denen, gerade wenn man den, das realistische Geld sieht, was er verdient in den nächsten 2 Jahren. Das ist ja dann, wenn er dann gecuttet wird, sag ich mal, sogar noch auf 3 Jahre verteilt mit dem Dead Cap im 3. Jahr und so weiter. Das ist schon der teamfreundlichste Deal gewesen. Derek Carr und Daniel Jones natürlich auf der anderen Seite mit einem anderen Track Record auch, was Draftkapital und irgendwie, ja, weiß ich nicht, und auch, also bei Daniel Jones und Derek Carr, die Erfahrung am NFL-Feld, schon natürlich ganz andere Statistiken über die Jahre aufgelegt als Gino, der das jetzt nur 1 Jahr so als Starter gemacht hat.
Hat Daniel Jones das jemals gemacht?
Ja, ja, also es ist natürlich, also Daniel Jones wird noch für Potenzial bezahlt, das ist bei den anderen beiden, glaube ich, nicht der Fall.
Ja,
das wollte ich damit sagen.
Fair.
Also eigentlich bekommt Daniel Jones den Vertrag nur, weil er an 6 gepickt wurde. Das wollte ich eigentlich sagen. Und zwar von dem Team. Das schwingt da noch mit. Und ich glaube, ansonsten, wenn das jetzt, stell dir mal vor, der wäre jetzt in seinem letzten Jahr gewesen als Drittrunden-Pick und hätte das Jahr gehabt. Ich glaube, dann wird er jetzt keine 40 Millionen kriegen. Nee. Genau. So, was sagst du zu den Deals allgemein? Du kannst ja noch ein bisschen natürlich sagen, was du als Seattle-Fan über den Geno-Deal denkst.
Ja, also an sich, also erstmal aus Sicht des Spielers, well deserved, ne? Für Gino freut mich das, er ist ein sausympathischer Typ, so, das finde ich alles in Ordnung. Als Fan muss ich sagen, ja, der Deal, die Struktur, also die genaue ist ja noch gar nicht bekannt, ne? Soweit ich das gesehen habe, also ich habe auch nochmal im Vorfeld jetzt hier recherchiert und das war also noch nicht so richtig klar, aber es scheint wohl so zu sein, dass du im ersten Jahr irgendwie einen Cap-Hit von über 50 Millionen hast, wenn ich mich jetzt nicht völlig...
Boah, nee, Nee, ich glaube, das war eine Fehlinfo. Es okay. gab mal das Ding, dass er bis zu 52 Millionen im ersten Jahr verdienen kann.
Oder so.
Damit ging's los. Und ich glaube, also das Letzte, was ich so mitbekommen habe, war im ersten Jahr, glaube ich, ist der Cap-Hit mal fix bei so um die 19, 20. Dann im zweiten Jahr höher. Und ich glaube, dass er über die 2 Jahre relativ sicher, wenn er nicht nach dem ersten Jahr gecuttet wird, sagen wir mal, das Realistischste ist, glaube ich, dass er 2 Jahre macht, dass er über die 2 Jahre insgesamt um die 65 bis 70 Millionen verdienen wird. Und das wird sich dann aber mit dem Teil, der im Signing-Bonus, der, also wenn er dann gecuttet wird, im dritten Jahr anfällt, ich glaube, dass sich der Cap-Hit über die 2 Jahre auf maximal 55, 60 Millionen strecken wird. Sowas.
Ja,
also mehr wird er nicht kriegen.
Nee, also jedenfalls, also es war für mich auf jeden Fall, was ich jetzt so gesehen habe, genau, also es ist halt echt noch nicht so richtig klar, aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass du auch den, dass du ihn sogar nach einem Jahr halt loswerden kannst, ja. theoretisch so. Und ja. für mich halt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, bin ich ehrlich, will man einen Quarterback an 5 nehmen, macht der Deal jetzt die Tür dafür zu, halte ich nicht für unrealistisch. Ne, dass man sagt, okay, wenn der richtige D-Line-Spieler da ist an 5, werden sie den nehmen. Und ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen einfach. Also ich bin, ich finde den Deal nicht so teuer, dass ich darüber richtig sauer bin. Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Also ja, muss ich zeigen, ich bin da, hab da bislang noch nicht so die komplette endgültige Meinung zu. Ja, muss ich zeigen, allgemein bin ich halt immer so ein bisschen skeptisch oder bin halt so ein bisschen zurückhaltend, einem mittelmäßigen Quarterback einen Vertrag zu, also allgemein den zu bezahlen. Also so, das ja. finde ich irgendwie, da bin ich immer so ein bisschen scheu vor. Außer die Umstände sind halt super, dann kann ich es noch nachvollziehen, aber ich kann es jetzt, also tatsächlich, bei den Saints, die haben halt, glaube ich, keine Möglichkeit auf einen besseren Quarterback, irgendwie sonst, so, das ist das Problem, glaube ich, weswegen die es machen müssen, aber so, und Derek Carr halt auch schon gezeigt hat, dass er eigentlich ein grundsolider Quarterback ist irgendwie, aber weiß ich nicht, also Daniel Jones Vertrag finde ich katastrophal, muss ich sagen, also hätte ich nie im Leben gemacht, das ist, also ich finde einfach, dass er auch ein scheiß Quarterback ist, auch wenn er jetzt im letzten Jahr eigentlich okay aussah, aber ich glaube, es ist unmöglich, mit Daniel Jones einen Super Bowl zu gewinnen. So, also ich glaube, das wird nicht passieren. So, und das deshalb würde ich es nicht niemals machen. Mhm. Und das gleiche, und diese gleiche Überlegung kann man halt für Gino auch anstellen, wobei man natürlich bei Seattle sagen muss, die wollen halt anders gewinnen, so. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund, wobei man dann auch dafür argumentieren kann, halt einen günstigen Rookie dahin zu stellen, ne? Das ist so ein bisschen, also wo es mir schwerfällt.
Also ich glaube, beim Gino Contract entscheidet am Ende wirklich, was macht Seattle dieses Jahr im Draft. Wenn die jetzt einfach nur an 5 sitzend Jalen Carter oder Will Anderson draften, keine zukünftigen First-Round-Picks einsammeln und auf Quarterback wirklich, sagen wir, nichts investieren und Gino jetzt als die Lösung sehen für diese Kurzfristigkeit und dann so ungefähr, und dann schauen wir halt mal, was nach diesem Jahr ist, ohne zusätzliches Kapital generiert zu haben, dann wäre es ein kolossaler Fehler. Dann wäre es, glaube ich, wirklich schlimm. Wenn du jetzt halt aber an fünf jemanden dazu holst und da sitzen lässt oder runtertradest und signifikant nochmal Kapital einsammelst für die nächsten Jahre, dann glaube ich, ist es okay. Dann tut dir dieser Contract nicht so wahnsinnig weh. Und ganz ehrlich, was hat der da Garantien drin am Ende jetzt? Ja. 45 Millionen vielleicht. Mehr wird es nicht sein. Und wenn alle Stricke reißen, reißt du ihn halt, wenn er jetzt wieder Scheiße spielt, so ungefähr, dann cuttest du ihn halt nach dem Jahr, dann hat er dich dieses Jahr halt irgendwie vielleicht 30 Millionen gekostet. Oder halt nur 19 und nächstes Jahr hast du dann nochmal, weiß ich nicht, 20, 30 als Dead Cap drinstehen, dann ist es halt so, dann war das eine Jahr natürlich teuer, klar, dann hast du für ein Jahr halt irgendwie, eben, das ist aber dann egal, das ist dann auch wieder gegessen. Wenn du dann eh kein Contender bist, sag ich mal, Salary Cap Hell, in der ist man ja nicht, von dem her, Geld musst du eh ausgeben, es ist alles in Ordnung, glaube ich, dann. Die strategisch wichtigere Frage wird dann sein, was hat man aus dem Draft gemacht und der Möglichkeit an 5 einen Franchise-Quarterback zu holen.
Ich glaube so oder so, am Ende wird dieser Draft, egal in welche Richtung man geht, und das Ergebnis dieses Drafts halt wird darüber bestimmen, wie man es nachher sieht. Egal ob man einen Quarterback nimmt, egal ob man einen Defensive-Spieler nimmt an 5 oder ob man runtertradet. Ich glaube einfach, das wird das Ding sein. Natürlich, wenn du einen 24 First dazu einsammelst oder sowas mit einem Downtrade, so, dann hast du halt die Chance zu rerollen halt nochmal. Wahrscheinlich ja. In der 24er Klasse, wo Quarterbacks theoretisch Stand heute auch ganz okay aussehen, wäre es vielleicht auch spannend, aber ja, ich glaube, das wird halt viel, viel Result over Process sein, wie man das nachher sieht.
Ja, ich glaube, aber also, was heißt, ja, ich glaube, wenn sie jetzt wirklich gar nichts machen mit Quarterback, irgendwie so für die Zukunft oder irgendwas Junges, Signifikantes investieren, dann kann man den Prozess zumindest schon kritisieren. Das wäre schon komisch.
Klar, kann man auch. Und also ich hätte Gino nicht bezahlt, bin ich. Also das sage ich. Also ja, wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Dann hätte ich lieber einen Quarterback an 5 genommen. So, und ja. Ja, das ist halt die Sache. Ich könnte mir halt auch ein Szenario vorstellen, wo sie in Runde 2 nochmal zurücktraden und dann irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3 Hendon Hooker draften, zum Beispiel. Also würde mich nicht besonders wundern, wenn sie jetzt früh keinen nehmen und dann den zum Beispiel nehmen. Ja, so ein Szenario und halt für an 5 schon den Defender nehmen. So, also das, wie gesagt, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Szenario auch passiert.
Wird man sehen. Ich glaube, für Fantasy ist generell so Gino, da kann man mal davon ausgehen, dass er zumindest dieses Jahr erstmal Starter sein wird.
Ja.
Wenn natürlich jetzt, und wenn jetzt an 5, keine Ahnung, jetzt kommt vielleicht an 5 Anthony Richardson, selbst dann weiß man, Gino ist erstmal vermutlich das ganze Jahr ein Starter. Und wenn der da solide aussieht, dann wird er auch tradable sein. Für die Seahawks. Und dann kann das auch gut sein, dass Gino über die nächsten Jahre ein ganz solider Bridge-Quarterback so weiter wird. Und dann kann der auch für Fantasy und Superflex durchgehend relevant werden. Bei den anderen Kandidaten ist es, glaube ich, auch so, die sind erstmal in Stein gemeißelt als Starter für die nächsten 2 Jahre mit Carr und Daniel Jones. Wo würdest du sagen, siehst du die alle drei auf einem sehr ähnlichen Level?
Ja, glaube ich schon. Relativ ähnlich.
Bezahlst du für irgendjemanden First?
Nee, glaube nicht. Nein, würde mir schwer fallen. Early Second würde ich mir schon gefallen lassen. Glaube ich, kann man. Also würde für Gino halt aufgrund der riskanten Situation nicht machen. Weil, also ich sehe es nicht garantiert. Wenn die wirklich Anthony Richardson draften und Pete Carroll geht, glaube ich, schon nach dem Leistungsprinzip. Also da man hat es schon häufiger gesehen halt. Also da geht es nicht darum, glaube ich, wer da den dicksten Vertrag hat. Ich glaube schon, da geht es um Leistung. Deswegen, also wäre ich mir da nicht so sicher. Bei den anderen beiden, wie gesagt, da bin ich bei dir. Die sind safe in Stein gemeißelt. Die werden auf Quarterbacks nichts machen. Und dementsprechend, also da bin ich mit Early Second bin ich schon okay, weil ich die Ceilings halt nicht so hoch sehe bei beiden, aber ich glaube, das sind so sind solide Starter über die nächsten 2 Jahre mal mindestens und werden dir so solide Punkte liefern, wenn du halt keinen Elite Quarterback hast.
Ja, also Daniel Jones, da muss ich ja doch immer noch die Lanze für meinen Guy brechen der letzten Jahre. Ich glaube weil halt der Hate geht mir da an der Stelle ein bisschen zu weit. Das ist, ich glaube, bei dir ist auch es ist ein bisschen was Persönliches gegen Daniel Jones. er ist für Fantasy schon ganz interessant, weil er halt auch mobil ist, weil er halt auch mit seinem Rushing wirklich beitragen kann. Und die Umstände in New York waren ähnlich desaströs wie die von Justin Fields in Chicago. Von dem her mich einfach mal interessieren, was ist, wenn New York mal ein, zwei Waffen im Passing-Game auch hat? wie sieht's dann aus? Kann schon auch ein bisschen besser werden alles. Deswegen, dem traue ich das schon zu. Low-End Quarterback 1 Seasons, einfach durch die Kombination aus Rushing und Alter, jetzt ist wirklich lange her, dass wir aufgenommen haben. Brian Daboll.
Ja.
Die Kombi gefällt mir halt schon ganz gut. Saquon ist da und so. Das ist schon, die Offense hat Potenzial und eher auch als Fantasy-Scorer.
Ja, bin ich auch, also würde ich auch mitgehen. Aber würdest du einen First für ihn bezahlen?
Also ein Late First, glaube ich schon, ja.
23. Aber du würdest keinen 24
Random First nehmen. Nee, 24 Random First würde ich nicht nehmen. Ein 23 Late First. Jetzt mit dem Vertrag finde ich schon total fair.
Ja, ich sag mal, gut, wenn wir jetzt über 1,12 oder sowas reden, da würde ich ja, wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich.
Also ich finde, man kann schon machen, auch einen Case für einen 1,08 machen zum Beispiel. Ich würde jetzt eben nicht, ich will mich jetzt nicht so, ja, ein Late First zahle ich und dann zahle ich aber nur 1,12. Das finde ich jetzt auch. Das ist so lame will ich jetzt auch nicht sein.
Ja gut, also 1,8 sagst du, ist bei dir so die
Schmerzgrenze. War jetzt so aus der Hüfte geschossen. Ne? Jetzt muss man, wir müssen ja noch viel abwarten, was läuft so. Im Moment, ganz ehrlich, ich glaube Daniel Jones für den 1,08, der Deal läuft mir als 1,08-Holder jetzt nicht weg. Den würde ich jetzt nicht, wenn mir den einer schickt, drücke ich nicht, schnell akzeptieren. Nicht, dass er den Deal zurückzieht, sondern würde ich auch sagen, jetzt, ich warte mal ganz entspannt den Draft ab und so. Aber ich glaube, so am Ende würde ich sagen, in der Range wird sich so einpendeln, nachdem alles set and done ist.
Ja, also würde ich nicht übers Herz bringen, bin ich ehrlich. Also.
Nee, dass du den 23 First so gehortet über das ganze Jahr und da kann man ihn nicht für Daniel Jones ausgeben. Das ist das, was da ist. Ja. So ist es, gut. Der etwas relevantere Quarterback, Lamar Jackson. Non-exclusive Tag von den Ravens erhalten. Die NFL setzt ein Statement in diesen letzten Stunden und niemand scheint Interesse daran zu haben, ihm einen ordentlich, also irgendwie vielleicht voll garantierten 4 Jahres oder mehr Vertrag hinzulegen mit Deshaun Watson Money. Ich glaube, das liegt gar nicht unbedingt an Lamar Jackson, sondern ich glaube, das liegt eher an, wir bezahlen niemanden so. Einfach aus Prinzip, wenn er nicht Patrick Mahomes ist.
Ja, ja, schade, dass das Zeichen nicht bei Deshaun Watson gesetzt wurde, ne?
Ja.
Es ist halt wirklich so fehl am Platz. So was Dummes habe ich selten erlebt. Also, weiß nicht, das ist echt
bescheuert. Ich finde auch, also es geht mir auch gar nicht. Jetzt klar, Deshaun Watson war ja der ganze, ich sag mal, der ganze Legal-Aspekt dabei. Aber unabhängig davon finde ich das vom Prinzip her, wenn ich die Chance auf einen Elite-Quarterback habe, Alter, dann gib halt einfach diesen 5 Jahres garantierten Vertrag her. So, bei Lamar, ich würde jetzt, wenn die Bedingung ist, ich bezahle ihm jetzt einfach 230 Millionen über 5 Jahre garantiert und ich muss 2 First-Round-Picks senden, Alter.
Ja, also, so sollte es sofort machen halt, ne? Also, so, was gibt es da denn für eine Diskussion eigentlich? Also, so es gibt sicherlich Franchises, wo man es vielleicht verstehen kann, aber Atlanta,
also ja, doch sofort. Kansas City und Buffalo und Cincinnati und Los Angeles Chargers und natürlich die Browns, ja. Verstehe ich alles. So, wenn du auf Quarterback halt deine Lösung hast. Aber alle, die keinen Top 10 Quarterback haben, verstehe ich nicht.
Nee, im Prinzip nicht. Nee.
Also San Francisco zum Beispiel hat einen stacked Roster, natürlich schwierig mit Cap-Situation hin und her. Aber du kannst doch nicht sagen, ich habe kein Cap. Alter, dann cutte halt den Trade halt ein paar Spieler weg.
Ja.
What the fuck? Das ist ein Elite-Quarterback.
Ja, also ich sag mal zumindest mal die, also klar, das ist immer leichter gesagt als getan, ne? Wenn du halt deine komplette Cap-Situation damit aus den Fugen hebst, so, okay, ein Roster muss ja auch um so einen 50-Millionen-Vertrag rum gebaut werden, glaube ich. Aber letztlich gibt dir natürlich recht. Also wahrscheinlich sollten 20 Teams von 32 sollten das tun, ne? Also da ein Angebot abgeben.
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, weil am Ende ist das ganz ehrlich, ja, Salary Cap hin und her, schon alles in Ordnung. Aber erstens, das Ding geht jedes Jahr nach oben. Jedes Jahr wird der Vertrag billiger. Du kannst viel ans Ende schieben über den Signing-Bonus. Wenn eh schon alles garantiert ist, kannst du das so verteilen, wie du willst. Es kommt dieser neue Mediendeal und so weiter. Es kommt doch alles rein, die nächsten Jahre. Ja, what the fuck.
Die also, Giants halt, ne? Wenn ich mir überlege, die Giants bezahlen halt Daniel Jones lieber als, ich sag mal, die 2 First-Round-Picks, okay, aber also das musst du musst doch sagen, ey, komm, ey, ganz ehrlich, dann nehme ich lieber die 10 Millionen pro Jahr mehr in die Hand für, also wenn es die überhaupt sind, für Lamar und bezahle ihm die auch meinetwegen garantiert über einen längeren Zeitraum. Aber ich kann doch nicht, also wenn ich diese Wahl habe, dann, also bitte, ne?
Selbst wenn du die First-Round-Picks irgendwie mit, ich, wenn du sagst, was ist der durchschnittliche so Mehrwert eines First-Round-Picks über sein Gehalt, ja?
Ja.
Das kann ja im Schnitt vielleicht auch nochmal, vielleicht bringt der 6-7 Millionen mehr Produktivität, als er kostet. So. Ja. Rechne das mal noch auf das Gehalt drauf. Ja, okay, ja. Gut, ich verstehe den Punkt, das machst du nicht leichtfertig.
Nein.
Aber diese 6-7 Millionen mehr, die bringen dir auch nichts, wenn du die Quarterback-Position nicht besetzt. Also was ist eigentlich, während jetzt so die Saints, ja gut, okay, die hatten wahrscheinlich, die konnten es wahrscheinlich gar nicht machen, weil die auch für die Picks nicht haben und so. Aber ja, wohl, jeder,
doch,
der...
Die haben doch einen Pick wiederbekommen. Die, wen haben sie denn noch?
Ah, stimmt. Den traded. Letzten sogar, glaube ich, oder?
Was?
Haben die zu den Chiefs? Oder? Ich glaube, sie haben jetzt einen ganz, oder vorletzten. Wer war das? Philly? Ich glaube, sie haben den von Philly wieder.
Ja, irgendwie
was mit dem, da? Mit irgendeinem Deal. Sie haben doch irgendjemanden dahin verkauft. Ich habe es jetzt auch nicht mehr. Aber, also das ist für mich, das sind solche No-Brainer-Moves. Klar, also was heißt No-Brainer? Natürlich musst du dir Gedanken machen und natürlich verstehe ich, ist das viel, was du dann da, du setzt viel auf eine Karte, alles gut, das kann übelst zurückfeuern. Man sieht es ja jetzt, wie es den Browns geht, aber Lamar Jackson gibt überhaupt keine Character-Concerns, gar nichts. Das Einzige, was es da gibt, ist, kann der Typ irgendwie eine Offense quasi anführen und es ist ein Witz. Also das oder halt verletzungsmäßig und so, ja, gut, dann kannst du kannst quasi niemanden dann bezahlen, weil das die Gefahr hast du immer, ja, dass sich Spieler verletzen, dann brauchst du keine Topspieler mehr verpflichten, dann baust du dir dein Roster mit lauter Durchschnittsguys, wo alle ersetzbar sind. Also das
Argument gibt ja den nie Sinn ergeben.
Nö.
So. Ach ja, für Sean Payton haben sie natürlich den Draftpick von den Broncos bekommen, den die wiederum von den Dolphins bekommen haben für Chubb, die wiederum von den Niners bekommen haben. Also die haben den Niners-Pick. Stimmt. So, jetzt haben wir das auch kurz aus der Welt geräumt.
Genau. Ja, richtig. Ja, die Wahnsinn. Wiederum gezahlt haben für Trey Lance.
Ja, gut.
Genau. Der jetzt irgendwie am Ende der Third Stringer nächstes Jahr sein wird. Alter, ich glaube, das war die ganzen Trailer and Shares. Ich habe sie schon abgeschrieben, gedanklich. Das Ding, der Zug ist abgefahren. Da habe ich jegliche Hoffnung verloren. Ist dir ganz ehrlich. So aus dem, was ich so, ich kriege ja natürlich, also ich verfolge natürlich viel mehr die ganzen Beatwriter und irgendwie Niners Podcasts oder so.
Ja.
Ich, nach allem, was ich so das Gefühl habe, was John Lynch sagt, die wollen so sehr, dass Brock Purdy wieder fit ist. Die wollen einfach nur, dass Freitag ist jetzt die OP. Jeder in diesem Building, der was zu sagen hat, betet einfach nur dafür, dass das eine 6 Monate Recovery ist und sie mit Brock Purdy als Start in die Saison gehen. Bin ich so sicher. Ich bin so sicher.
Bin gespannt. Traden sie dann Lance?
Nee, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist der Backup.
Ja, wahrscheinlich. Du kriegst ja für ihn auch nichts.
Nö, kriegst du auch nichts. Also, was ist denn das auch für eine Message? Der setzt sich jetzt nicht gegen Brock Purdy durch. Wer soll denn da was ausgeben? Sie finden offensichtlich mit allem, was sie sagen und wie sie handeln, sagen sie, der hat es auch nicht im Kreuz. Er schaut auch im Training vielleicht scheiße aus oder keine Ahnung, was auch immer. Aber es, glaube ich, ist nicht gut.
Ja, übrigens ein gutes Beispiel, warum man seine First-Round-Picks dann auch ruhig mal in den Lamar investieren kann, als auf
ihren
Draft-Pick zu hoffen. Ne?
Also. Klar, ist auch so. Logisch. Ja. So ist es. Genau, das zu den ganzen Quarterback-Deals. Wir warten gespannt auf die weitere Entwicklung, natürlich auch auf die Free Agency, die beginnt nächste Woche. Und dann werden wir das gespannt verfolgen. Jetzt die Hörer-Trades. Wir starten mit einer Schnellrunde, denn Didinho 7 hat 6 Hörer-Trades eingereicht mit einer Einsendung. Er sagt, ich war in den letzten Tagen, Wochen schon recht aktiv, was das Roster-Building für die nächste Saison angeht. Vielleicht ist da ein interessanter Trade für den Podcast dabei. Zur Liga 10er PPR Superflex 10 Starter. Ich bin aktueller Back-to-Back-Champion und denke sogar, dass ich mit meinem Kader auch den dritten Ring in Folge holen kann. Machen das jetzt recht schnell. War der Deal gut oder schlecht für Dedinho 7? Der erste Deal. Hier bekommt er AJ Brown und den 108 für Devonta Smith, Daniel Jones, Michael Thomas und den 307.
Gut.
Ja, ganz klar. Ganz klare Sache.
Wenig Starter. Ja. Wir kriegen einen Star. Gibt eigentlich nur Trash ab. Also überspitzt gesagt Trash ab. Deswegen muss er machen. Alles gut.
Also AJ Brown besser als Devonta Smith und 108 besser als irgendwie dann. Oder zumindest mal, also nicht, da ist die andere Seite nicht besser als das Gap. Nee. Easy. Nächster Deal. Justin Herbert und der 301 bekommen, dafür abgegeben, Deshaun Watson und der 108.
Ja, kann in beide Richtungen gehen, ne? Mal gucken, ob Watson sich findet, aber also ich glaube, ich würde auch die Herbert-Seite nehmen.
Obwohl, ja, ich glaube...
Zehner, ne? Nur, also ja, doch, ich würde die Herbert-Seite nehmen. Ja, doch, ja. Komm.
Das ist, es ist die Sicherheit, die du damit hast und dann zahlst du halt mal die Prämie an Sicherheit. Verstehe ich schon auch, also finde ich okay. Nächster Deal. Trevor Lawrence bekommen, 107 und Antonio Gibson abgegeben.
Immer nur noch eine 10er Superflex, ne? Also Quarterbacks sind hier nicht so wertvoll, aber würde ich trotzdem machen.
Smash. Also komm. Ja. 107.
Ja.
Was kriegst du denn dann 107? Also Trevor Lawrence wäre, sind wir uns einig, Trevor Lawrence wäre in dem Format der 102, wenn er jetzt in der Klasse wäre, mit dem, was du jetzt weißt, oder?
Ja, doch. Also als Prospect wäre 101, ne? Selbst in der 10er, aber ja, wie gesagt, also nach dem, was ich jetzt weiß, ja, wäre bestimmt. Ja. Also, ja, du kriegst dann 107, bekommst entweder den besten Receiver der Klasse oder Jamie Gibbs, ne? So, also, das ist halt das, was du da...
Meinst du, dass so viele Quarterbacks da davor gehen?
Ja, okay, stimmt, ist ja nur die 10er. Ja, okay, vielleicht bekommst du die noch nicht mal mehr. Oder den zweitbesten Quarterback oder sowas.
Irgendwas, also ja, also du bekommst halt, ja, also für mich ist das
ja, musst du machen, musst Lawrence nehmen.
Ist gut. Genau. Okay, dann nächster Deal. Bekommen Terry McLaurin, Javonte Williams und den 109, abgegeben Austin Eckler und den 207.
Ja, muss man machen, ist auch gut. Auch, also muss das Eckler raus, halt, der ist alt und dann kriegst du drei vernünftige Pieces an sich, die zwar alle ein bisschen Risiko birgen, aber ist okay, sollte man machen.
Würde ich zustimmen. Der nächste Deal ist Breece Hall bekommen und einen 24 und 25 First abgegeben.
Ich liebe Breece, aber boah, 24 und 25 First abgeben, wenn er jetzt Contender auch sein will bei Breece. Gucken wir mal, wann er wieder
fit ist. Also er ist ja Back-to-Back-Champion. So, darf er nicht vergessen.
Ach so, ja, okay. Ja. Ja, gut, er hat natürlich bei dem, was er da jetzt schon alles ertradet hat, dann wahrscheinlich ein gutes Roster. Ich tue mich immer schwer, Future First abzugeben, aber an sich, ja, ist jetzt kein Riesenfehler, denke ich.
Nee, ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Ich würde es aus strategischen Gründen auch nicht machen. Wahrscheinlich hat es das Roster nicht nötig, hier Breece für das einzukaufen. Einfach aus strategischer Ausrichtung heraus. Das ist wahrscheinlich unnötig. Und der letzte Deal, glaube ich, jetzt hier Chris Olave und den 210 bekommen für vorhin schon Air-Tradeten, Terry McLaurin, den 109 und Brock Purdy.
Ja, also ist mir zu teuer für Olave, bin ich ehrlich. Also ich glaube, McLaurin und Olave ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, was Production betrifft, natürlich vom Alter her. So Purdy in dem Format jetzt nicht so wertvoll. Der 109, wie gesagt, kann noch eine solide Option sein. Deswegen also bin ich eher auf der McLaurin 109 Seite. Aber ja.
Ist nicht ganz einfach. Ich glaube, ich gehe mit der Olave Seite.
Okay.
Ich glaube doch den Tick. Terry, ja, weiß nicht. Da diese ganze Washington-Situation taugt mir nicht so. Purdy ist, glaube ich, für das Format. Ich glaube wirklich, dass er Starter sein kann nächstes Jahr in San Francisco. Und es wäre, wenn er fit wird, aber ist ja die Verletzung noch dabei. Und der 109 ist halt auch, ja, in so einem kurzen Liner oder in einer kleinen Liga da jemanden zu finden, der dann auch langfristig Value hat. Ich glaube, ich würde es alles zusammenpacken und lieber gehe ich mit dem Elite-Asset raus.
Ja.
Auch wenn es natürlich fraglich ist, wie es mit Olave. Aber es kam jetzt mit Derek Carr und so dieser Quarterback. Ich bin bei Olave. Gut. Das war's zu Dedinho. Dann zum nächsten Deal. Robin Hood schickt uns einen. Und zwar bekommt er hier Justin Fields für Jonathan Taylor. Ist eine 12er, Half PPR, Superflex mit 10 Starter. Spannend. Half PPR, aber Superflex, 10 Starter.
Ja, boah, musst du machen wahrscheinlich, ne? Aber also ich bin, wie gesagt, ich glaube irgendwie nicht an Fields. Ich glaube auch nicht an die Bears, bin ich. Also das ist auch, glaube ich, ein Problem mit. Also ich mochte Fields ja eigentlich schon, aber ich glaube irgendwie nicht, dass die da was Gescheites auf die Beine stellen. Und aber trotzdem, also ich glaube, du musst dir Fields nehmen, weil ich glaube einfach, er hat mehr Trade-Value auch als Jonathan Taylor mittlerweile. Und Jonathan Taylor ist halt ein nicht mehr ganz so junger Running Back, der jetzt auch die Situation hat sich auch nicht unbedingt verbessert und Verletzungen fingen an, der Wert ist ein bisschen im Keller. Deshalb, also glaube ich, Fields einfach im Moment den besseren Trade wert.
Da kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist gut zusammengefasst. Ich wäre auch auf der Fields-Seite, aber natürlich hat man diese leichten Bauchschmerzen dabei und denkt sich so, oh, bitte jetzt nicht zusammenbrechen, wenn ich ihn im Kader habe. Genau, vielleicht natürlich jetzt der Schlüssel, um zu einem Elite-Quarterback zu kommen.
Ja,
Marvin 23 schickt den nächsten Deal. 12er Half PPR wieder, plus zusätzlich 0,25 Punkte für eine Running Back Reception, 0,5 für eine Wide Receiver und 1 Punkt für eine Tight End Reception. Dazu 11 Starter. Ganz interessant. Ich habe das auch noch nicht gesehen, dass man dann einem Running Back weniger Reception-Bonus als einem Wide Receiver gibt. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass man das dann noch andersrum macht. Also ein Running Back Reception Premium sozusagen. Aber okay. Whatever funktioniert oder ist gut für euch. Marvin bekommt hier den 101 23 und Aaron Jones für den 105 und Drake London. Spannender Deal. Wirklich spannender Deal. In dem Format ist es natürlich jetzt, sind Wide Receiver vielleicht nochmal den Tick Mehrwert als Running Backs. Jetzt kein Riesengap natürlich auch, aber klar, verstehe den Punkt da irgendwo, das so zu machen. Ein 11 Starter, half PPR dafür auch. Also, ja, es ist ja, ich glaube, ich will schon Bijan haben in dem Deal. Für den finde ich es okay, aber es ist schon gar nicht so klar, finde ich. Es ist schon kein eindeutiger Deal.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Superflex-Liga ist oder nicht. Ne? Das hat er jetzt hier leider nicht reingeschrieben.
Steht da, aber spielt es eine Rolle für dich?
Ja, für gut, den 1-5. Für den 1-5. Du kriegst halt 1-5, bekommst du halt einen der Quarterbacks. So, der überbleibt wahrscheinlich Levels, sagen wir mal Stand heute.
Ja, oder halt dann Gibbs. Der ist ja auch, also.
Ja, oder Gibbs, genau. Ja. Also. Boah, ey, das ist schon kein einfacher Deal auf jeden Fall. Ja. Ich würde wahrscheinlich, Bauchgefühl wäre auch beim 101 eher, aber also der ist eigentlich even für mich.
Ja. Ja, Drake London halt schon wahrscheinlich ein Superstar für die Zukunft. Mhm. Wenn jetzt Atlanta, ja, das macht mir auch Bauchschmerzen, was die da tun. Das ist auch irgendwie schwierig. Deswegen irgendwie alles schwierig, aber ja, Bijan wird halt schon. Wird schon einfach geil. Es ist schon geht schon eher Richtung Luxuskauf natürlich, muss man auch sagen.
Ja, muss man wollen.
Dann haben wir den nächsten Deal von Schmitzer. Er sagt, ich zähle mich nächstes Jahr schon zu den Top 4 Teams. Das ist der Trade mit dem Vorjahressieger. Hier bekommt Schmitzer Antonio Gibson und hat dafür einen 24-Second Snoop Connor und den 406 23 getradet.
Ja, ich glaube, hier spielt es keine Rolle, wer Top 4 Team und wer Vorjahressieger ist, weil der Deal wird daran nichts ändern, beide Richtungen. Also dementsprechend, also ich hätte lieber den 24 Second als Antonio Gibson.
Ich hätte auch lieber Liquidität während des Jahres dann. Go Devil sagt, er ist der Trade-Partner und ich bin gespannt auf die Einschätzung. Go Devil, Glückwunsch zur Championship. Und natürlich mit so einem weisen Move weiter das gefestigt. Da sieht man einfach. Trennt er sich von Antonio Gibson, der wahrscheinlich in dem Roster schon mal deutlich mehr Value gefressen hat.
Ja.
Ein Startup-Trade von Go Devil ist der nächste. Ist eine 12-Team Bestball Superflex mit Tiered PPR. Das ist wahrscheinlich so mit, je nachdem, wie lang die Reception ist. Also Tiered.
Ja, das ist eigentlich das mit, mit der Abstufung. Running, mit Back,
Running Backs und Wide Receiver.
Wide Receiver, Tight End. Unterschiedlich. Okay. Bonus. Ist oft, also so kenne ich es als Tiered, aber ja.
Okay. Je nachdem, sagen wir mal, es spielt jetzt auch nicht die größte Rolle, weil es nur um Startup-Picks geht. Die Top 8 Quarterbacks sind zu dem Zeitpunkt schon vom Board. Go Devil gibt seinen 1-10 und 6-10 ab und bekommt dafür den 205, 305 und 608. Was sagst du zu dem Downtrade?
Ja, finde ich gut, finde ich okay, gerade im Bestball, ne? Du kriegst jetzt hier zwei, also die 6er-Picks spielen keine Rolle, ne, ob ich 6, 8 oder 6, 10, also du hast effektiv 1, 10 gegen 2, 0, 5 und 3, 0, 5 und die da in der Baseball-Liga will ich auf jeden Fall die, also weil von 1, 10 zu 2, 0, 5 ist halt auch kein großer Unterschied. Also du kriegst an beiden Spots wahrscheinlich einen Top-Receiver und gerade Baseball spielt es dann auch keine Rolle, ob du den einen oder den anderen hast, so.
Ja, und das ist einfach dieses eine zusätzliche Top-36-Talent zu bekommen, ist definitiv wirklich super wertvoll. Ja, das sind die Downtrades, die sich wirklich noch lohnen.
Ja, also den würde ich auch machen in der Nicht-Baseball-Liga, aber in Baseball noch umso eher. Ja.
Ja. Der nächste Deal, den er dann gemacht hat, hier gibt er, also wieder Godevil, hier gibt er jetzt einen, oder den 5-0, er gibt seinen 2-0-3 ab, sorry, bekommt dafür den 5-0-5, 12-0-8 und den 25 First des Trade-Partners. Wie findest du den? Er ist jetzt schon ein bisschen schwierig.
Ja, boah, hätte lieber ein 24 First.
jetzt kommen aber die waghalsigen
Argumente. Ja, boah, also fairerweise, ne, in der Baseball-Liga wahrscheinlich, ich weiß nicht, was so der zwischen 2-0-3 und 5-0-5 würde mich immer interessieren, so was für Spieler da in der Range realistisch aktuell so gehen. Aber ja, ist glaube ich relativ even, so der Deal.
Bekommst ja dann 2-0-3, glaube ich, schon noch so jemand wie Dak oder Fields, also auf Quarterback, die so hinschnuppern an die Top 10.
Ja.
Oder alternativ Kilo bekommst du vielleicht natürlich schon Lawrence. Nee, glaube ich nicht.
2-0-3 nicht? Ja, nee. Könnte eng werden, aber er könnte die Range für ihn sein.
Top 8 Quarterbacks waren weg, bevor 1-10 gepickt wurde.
Ja, gut, wenn er da, ja gut, er ist da mittlerweile wahrscheinlich dabei, ne? Dann ja, okay. Ja. Dann, ja, Chase Jefferson, AJ Brown. Ja, gut, ja, ist halt nicht mehr komplett Elite, was du da bekommst, ne? Also, ja.
Aber ich sag mal, Top 10 Quarterbacks sind weg. Dann Chase Jefferson, Brown, ja, wie du sagst, dann hast du, aber ja, dann, du bist ja, du musst ja irgendwo, muss ja noch Bijan sein.
Ja.
Also, ich glaube, dann eben die Elite Titans, ne? Mark Andrews, Kyle Pitts, ist natürlich schwierig, aber du kannst dich so irgendwie noch aufstellen, wobei das im Baseball natürlich auch wieder nicht so wichtig ist. Also,
ja. Ich glaube halt, der 25 First könnte wertvoll sein, weil der Typ, der mit ihm hier tradet, der betreibt natürlich massiv Raubbau an seinem Startup oder an seinem Team, weil es der gleiche Trade-Partner von gerade eben ist. Der scheint hier nur hoch zu traden und also das muss man halt schon auch im Hinterkopf hier haben. Also deshalb finde ich jetzt nicht völligen Quatsch, den Deal, aber es ist auch kein massiver Win. So, ja.
Also Go Devil hat sich das mit Sicherheit gedacht.
Natürlich, ja klar. Also
das ist der tradet hier aggressiv nach oben, der lädt sein Roster voll fürs erste Jahr vielleicht noch und so und dann mal gucken, was daraus wird. Und dann nimmt er vielleicht sogar deswegen extra lieber den 25 statt den 24 First.
Ja, und wie gesagt, in Baseball halt, wenn du ein tiefes Roster hast, was er jetzt hier auch macht durch die Downtrades und so, ist es natürlich auch nochmal... dann hast du nochmal eine bessere Chance, das wieder auszugleichen, wenn du nicht nur die Superstars am Anfang hast. Also dementsprechend verstehe das schon, find den Move an sich nicht verkehrt. Ne? Wie gesagt, ist jetzt kein massiver Win, aber hat schon Sinn und Verstand. Ja,
absolut. Der nächste Deal von Robnohut, Startup Draft 12er Liga Superflex Half PPR mit 10 Startern und 0,5 Tight End Premium Punkten. Robnohut bekommt den 6-0, 7-0, 7-0, 6 und den 24 First und gibt dafür ab den 3-0-2 und 4-11. Heißt, er geht hier quasi, sagen wir mal so, 2x3 Runden zurück und kriegt dafür einen First. Muss ich sagen, finde ich echt an der Grenze, das für einen First zu machen. Du kriegst natürlich an 3-0-2 schon noch einen richtig guten Spieler. Da so in der Region 6-7, da wird es dann schon echt fishy, was angeht. Da kannst du natürlich mit Upside gehen, jungen Spielern gehen. Aber ja, gar nicht leicht. Also 24 First, ja. Ist natürlich, kann gut gehen, aber auch hier wieder ziemlich even der Deal aus meiner Sicht. Würde ich für beide Seiten mir irgendwie überlegen oder müsste ich überlegen. Ich glaube, ihm mit so hältst du mir Pistole an den Kopf, dann nehme ich, glaube ich, 302 und 411 lieber.
Ja, ich sehe es jetzt auch nicht so einen massiven Unterschied, aber also ich bin eher auf der Seite mit dem First, glaube ich. Guck gerade mal, also so 302 könnte irgendwie so St. Brown, Metcalf, Waddle sein, sowas in der Range. 4-11 irgendwie, keine Ahnung. Dix Hill Cup, sowas. 6. Ja. Nee, ich
muss natürlich schon immer immer die Rookie-Picks mitnehmen, gell, die da noch verfügbar sind.
Ja, natürlich, klar. Also ich sag mal, das wäre wahrscheinlich der 3-0-2 oder sowas, wäre wahrscheinlich 1-5 oder sowas in der Range, nehme ich mal an.
Mhm,
ja. So, oder ja, vielleicht 1-4, 1-3 auch schon noch. Ja, boah, ja, ich glaube, ich wäre trotzdem bei dem Pick leicht. Also es gab einfach schon in der Vergangenheit zu viele Beispiele, einfach, dass sich Spieler, die dann dass der Switch zwischen diesen beiden Runden so, oder dass die Spieler zwischen den Runden so austauschbar waren, so weswegen ich dann eher den Pick nehme, aber finde auch, dass das an sich fairer Value ist. Ja.
Ja. Gut, letzter Deal des Tages, Xion 77, 12er PPR Superflex mit 9 Startern und Tidal Premium. Ich und mein Trade-Partner sind beide ein bisschen am Retoolen. Burks tut schon ein bisschen weh, dafür habe ich ein klares Upgrade zu Kyler. Xion bekommt hier nämlich Joe Burrow für Kyler Murray, Traylon Burks und den 3-12. Ich glaube, der ist relativ einfach zu beantworten. Zumindest für mich wäre es.
Ja, für mich auch. Smash. Also.
Ja. 9 Starter. Weißt du, also wissen alle auch nicht, was aus Traylon Burks jetzt wirklich wird in Tennessee. War eine okay, glaube ich, Saison soweit. Ich glaube, das ist schon okay, aber es ist ein weiter Weg, um irgendwie ein Top 5 Receiver zu werden. Und wie Kyler zurückkommt, muss man mal sehen. Wäre Kyler wieder fit und ja, eben, und das ist halt, wenn Kyler einfach wieder fit zurückkommt und gut spielt, dann klar, dann hast du da den Value-Gewinn irgendwie, dann hast du Traylon Burks for free, in Anführungsstrichen, aber das ist auch viel zu viel Risiko. Also das würde ich da auf Quarterback nicht eingehen und deswegen Xion ein guter Deal für dich, ganz klar.
Ja.
Gut, das war es zu den Deals und dann können wir rübergehen zu den, zur Combine und ein bisschen da noch ein bisschen philosophieren und quatschen, was so los war bei den Underwear Olympics, wie die Amis das ja auch gerne etwas spöttisch bezeichnen. Und ja, war ein bisschen was zum Besprechen, war ein bisschen was los. Ich habe nichts oder fast nichts davon gesehen, muss ich sagen, aber natürlich ein bisschen die Ergebnisse verfolgt und so ein bisschen geguckt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal positionsweise durch, können auch immer mal kurz sagen, was wir so vom Combine halten. Und los geht's mit den Quarterbacks natürlich. Ja, Phil, wie relevant siehst du denn die Combine überhaupt für die Quarterbacks?
Nee, also nicht sehr relevant, also zumindest nicht, also was die Testings betrifft. Natürlich immer so Measurements und so können eine Rolle spielen, aber seien wir ehrlich, wird am Ende auch nicht richtig Ausschlag geben. Ich glaube, natürlich so Spieler wie Anthony Richardson, der hat schon ordentlich Werbung für sich gemacht, so, wenn du so ein richtig positives Combine hast, okay, das kann dir schon nochmal helfen, aber ich glaube nicht, dass das massiven Einfluss hat. Die Interviews und so weiter, das glaube ich schon. Interviews und medizinische Sachen, das, was wir nicht mitbekommen.
Ja.
Aber ich glaube, für Quarterbacks ist das jetzt nicht sehr relevant.
Wobei ich auch witzig finde mittlerweile, es gibt jetzt auch schon mehr und mehr Teams, die nicht mehr ihre Headcoaches schicken. Die dann auch sagen, ich schenke es mir. Weil ich glaube, selbst die Interviews, also 10 Minuten,
Ja, und die sind ja auch alle von Medienprofis
ja,
vorbereitet, ja. Die Jungs, und weißt du, die sagen dann wahrscheinlich auch diese Standardsätze, und die Coaches hören 20 Mal den gleichen Satz in jedem Interview und dann denken sie sich auch, ja komm, lass gut sein.
Das ist doch echt, das ist doch echt Quatsch.
Ja,
kann schon sein. Ich glaube, dass das alles ziemlich viel Neues ist, und ich glaube, dass die Combine ist, glaube ich, auch viel Marketingprodukt für die NFL.
Ja, natürlich. Es ist ja natürlich auch ein bisschen, um die Zeit zwischen Super Bowl und Draft zu überbrücken, quasi die Leute so heiß zu halten und so. Ich glaube, schon dafür spielt es schon auch eine Rolle, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, es gab ein paar Measurements. Lass die vielleicht mal kurz durchgehen. Bryce Young, 5'10", 204. Das ist natürlich das große Thema gewesen davor. Er ist halt sackrisch klein und 204 Pfund. Das ist natürlich jetzt nicht schwer auf der anderen Seite. Ich glaube, das war schon jetzt das obere Ende von dem, was man erwarten durfte, oder?
Ja, also Gewicht, muss ich sagen, war ich eigentlich positiv überrascht.
Ja, genau.
Also so Größe war ja das, womit man ungefähr gerechnet hat, so etwas unter 6. Aber wie gesagt, Gewicht werde ich mich auch über 188 nicht gewundert.
Ja, ja. Ich glaube, overall, ich weiß nicht, natürlich wäre es mir lieber, steckt Bryce Young, wie er spielt, in den Körper von Will Levis, und ich hätte ein besseres Gefühl. Ja. Aber ich meine, im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, wenn die NFL ihn Top 5 oder Top 3 pickt, dann glaube ich, dann werde ich das auch für Fantasy einfach so übernehmen, und dann mache ich da jetzt auch kein Riesending draus. CJ Stroud 6'3", 214, Will Levis 6'4", 229, das sind natürlich, also gerade Levis, das sind natürlich bessere Maße, aber am Ende müssen sie halt zeigen, dass sie Draftkapital generieren können und uns in der NFL auf dem Feld überzeugen.
Ja.
Bei den dreien, glaube ich, hat sich jetzt durch dieses Testing oder durch die Measurements nicht viel getan.
Nein, das waren, glaube ich, bei keinem Überraschung. Ne? Also so, das hat man, ich glaube, das hat man auch alle so erwartet.
Ja, genau. Und dann gab es eben, du hast schon angesprochen, Anthony Richardson, RAS von 10,0 geradeaus hingelegt. Der athletischste Quarterback, der jemals in die NFL gekommen ist. Und gerade durch das, was er halt einfach ein Gesamt, also ich sage mal, was er gesamt aufs Papier bringt, 6'4 groß, 244 Pfund schwer, dabei aber eine 4'4'3 gelaufen und die 40,5 Inch Vertical, es ist einfach komplett brutal. Der Kerl ist eine absolute Maschine. Man könnte sagen, Cam Newton Inhalt noch schneller. Oder, weiß ich nicht, vielleicht auch Michael Vick in massiger. Also wie auch immer du das dann haben willst, so. Rein von der Athletik her, wie die Besten der Besten. Und zwar echt eine Mischung aus allem. Das ist natürlich geil. Jetzt muss man halt sehen, kann er den Ball in der NFL gut genug werfen? Darauf wird es ankommen. Defenses reden und so, lesen, bla bla.
Ja, ich meine, so das Combine war schon natürlich historisch, das muss man schon wertschätzen irgendwo, aber letztlich, dass der Junge athletisch ist und dass er ein guter Runner ist und dass der körperlich ein Monster ist, ist, glaube ich, das ist jetzt keine große Überraschung, auch das nicht. Ja. Nur halt, wie du schon sagst, darauf kommt, wird es halt auch nicht ankommen. Also letztlich ist es halt so, der wird halt für sein Potenzial gedraftet werden, und wenn es gut geht, dann wird es auch richtig gut gehen. Ne? So, dann haben wir hier sicherlich ein Jalen Hurts-Ceiling oder sowas in die Richtung, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn es halt nicht gut geht, so, dann ist halt nichts. So. Also, wow. das ist eben das Risiko, was du hier hast, und ich bin da sehr gespannt drauf. Also der wird allein durch das athletische Upside, der auf jeden Fall, weiß ich nicht, Top 6 gepickt werden. So, da bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile.
Ich glaube auch. Was sagst du, gibt's, wie groß ist die Chance, dass er komplett bustet? Dass er wirklich, gibt's die Chance? Das ist schon fast die Frage, die ich stellen würde. Kann das passieren, dass er nicht mal so eine Justin Fields-Saison wie die jetzt vom letzten Jahr hinlegt? Weil Justin Fields hat ja jetzt, wie viel Passing Yards hatte er am Ende irgendwie? Der hat pro Spiel, glaube ich, im Schnitt 200 Passing Yards gehabt oder so. Vielleicht sogar weniger.
Überhaupt, wollte ich mal sagen.
Ja, ich glaube wahrscheinlich sogar weniger, wahrscheinlich eher so 180. Mhm. kannst du da jetzt überhaupt noch wirklich drunter gehen? Und der war ja für Fantasy Gold, weil dann legt er halt, und das kann Anthony Richardson auch, 1000 Rushing Yards auf. Und da, ich frage mich schon, wie soll es denn überhaupt eigentlich so komplett schief gehen, dass man ja sagt, also er müsste halt so, dass er nicht aufs Feld kommt. Und das ist schwer vorstellbar.
Ja, also
es müsste eigentlich so die Trey Lance-Entwicklung sein, dass du sagst, sitzt erstmal, kommt dann aufs Feld ja, und wenn er dann seine Chance hat, dann verletzt er sich.
Ja. Ist schon ein fairer Punkt, also würde ich dir gar nicht unbedingt widersprechen. Also so Fields Floor und die Umstände für Fields waren halt auch einfach beschissen. Ne? So, und wenn man jetzt mal guckt, was für Kandidaten da so sind oben, dann sollten die Umstände wahrscheinlich schon ein Stück besser sein als für Fields, egal wo er landet von den Needy Teams. Und ja, klar, wie gesagt, so ein Jahr auf der Bench ist halt immer scheiße, aber sonst, also ja. Gebe ich dir schon recht. Also ich glaube auch, einfach auch, das Draftkapital wird nachher für mich so ein bisschen entscheidend sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass der mittlerweile da oben geht, wie gesagt. Und ja, deshalb
Top 5 Pick in Superflex, ja, da gibt es gar kein Ding rundherum. Ich bin noch nicht so sicher, ob er für mich der ganz klare 1-0-2 ist. Da finde ich dann auch die Alternative mit Young irgendwie das Gefühl, ja, der sichere Hafen im Vergleich dazu. Aber ja, ich kann auch am Ende sein, dass ich wirklich sage, hey, I'm all in, wenn ich mir genug Gedanken gemacht habe, und ich würde ihn auch 1-0-2 picken. Ich glaube, es ist aber niemand, den du in 50% deiner Dynasty-Teams haben willst.
Ja, das ist, also ich glaube tatsächlich, das ist das Schöne so ein bisschen, dass du wahrscheinlich keinen klaren 1-0-2-Kandidaten haben wirst am Ende. Das wird Gusto sein, ne? Also das wird schon persönlicher Geschmack sein, und ich glaube, wenn man dann ein paar mehr 1-0-2s hat, dann kann man vielleicht auch mal variieren, einfach, ne? Ja. Das, oder auch mal runtertraden oder sowas, wenn jetzt, ne, jemand dann heiß auf ihn ist oder so. Ich glaube, das ist der richtige Weg, und da auch da heute sehr viel Konsens. Ja. Auch da bin ich bei dir. Muss man jetzt nicht unbedingt überall haben.
Ja. Gut, dann lass uns zu den Running Backs kommen. Hier glaube ich für uns beide die Combine schon ein bisschen wichtiger, oder die Athletik allgemein natürlich wichtiger als bei den Quarterbacks. Mhm. Gerade der oft zitierte Speed Score, den haben wir schon früher öfter drüber gesprochen. Wir wollen eine gewisse Size bei den Running Backs haben. Ja. Und natürlich auf der anderen Seite sollen sie auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen. Das ist dann ideal, hat einfach doch die Vergangenheit auch gezeigt, eine Kombi aus beidem und eine gute Athletik ist in der NFL auf der Position sehr viel wert. Ich denke, unter anderem deswegen geht es dann auch sehr schnell bergab, wenn so ein bisschen die Alterserscheinungen einsetzen und vielleicht der Speed nicht mehr ganz so da ist, dann wird es für die Kollegen einfach auch schwerer, ja, noch in die Lücken zu kommen. Es ist halt einfach ganz eng auf dem Footballfeld. Bijan hat auch getestet, ist auch die 40 gelaufen, war ich mir nicht so sicher, ob er das tun wird, aber
nee,
ich verstehe auch, warum er es getan hat, denn eine 4-4-6 ist er gelaufen, und die ist natürlich absolut, also einfach gut für das, was man irgendwo, weil man ihm so das als Fragezeichen angeheftet hat als Prospect. Und das ist definitiv kein Speed, wo man jetzt halt irgendwie Sorgen haben muss um seine NFL-Karriere oder dass er nicht dominant sein könnte. Das in Verbindung mit 215 Pfund, super. Solide getestet. Ich glaube, nach wie vor keine Frage. Unser, oder ist auf jeden Fall mal mein, nach wie vor 1-0-1.
Ja. Also, warum sollte man, beim Combine, alles, was er gemacht hat, hat er gut gemacht, und warum sollte man ihn jetzt aufgrund dessen irgendwie runtergraden? Ich meine, klar, der Anthony Richardson-Hype, ich bin auch gespannt, ob irgendjemand den nachher mal ein 1-1 nimmt.
Safe. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Und ich verstehe ja sogar den Gedankenprozess dahinter,
Das Value-Ceiling bei Richardson ist sicherlich höher als bei Bijan, ne? Das darf man halt nicht außer Acht lassen, klar.
Ja.
Bei Bijan ist halt safe, glaube ich. Also wenn der Landing-Spot nicht irgendwie eine pure Katastrophe ist, so, keine Ahnung, aber dann ist der halt echt safe. Also,
ja. Das wird gut. Dann so ein bisschen andere Kandidaten, die wir natürlich mit Freude oder wo wir lang darauf hingefiebert haben, wie es denn aussieht. Jahmyr Gibbs, 199 Pfund, Dafür aber eine fucking 436 gelaufen. Das fand ich richtig geil.
Ja.
Und die 199 Pfund, klar, wären 205 besser, aber ja, mei, ich glaube, man weiß auch, wer er ist. Man weiß auch, worauf man sich einlässt mit ihm als Spieler, wenn man ihn pickt. Kein Every-Down-Grinder, aber Elite-Ceiling mit seinen Receiving-Skills. Mit dem Speed, das dazu, finde ich, das hat mir jetzt schon noch mehr Confidence auch in ihn als NFL-Prospect gegeben.
Ja, ist irgendwie, finde ich, also so, ich bin da mehr und mehr irgendwie Austin Ekeler so als Vergleich irgendwie, weil guter Passcatcher, einigermaßen schnell, nicht zu schwer halt natürlich, ne, aber so irgendwie in die Rolle, also da sehe ich ihn irgendwie auch und da sehen wir, was möglich ist. Und ich glaube, also das hat gerade jetzt auch nochmal wirklich so diese Mid-Range im Draft auch nochmal so ein bisschen solider gemacht. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, wenn ich einen 1,6 habe irgendwo oder sowas oder einen 1,7. Deshalb, ja, das ist schon gut.
Der nächste, unser beider Liebling, Zach Charbonnet.
Ja.
Der hat auch eine richtig gute Combine hingelegt, im 214 Pfund, explosiv gewesen. Ja, eine 4,5 immerhin gelaufen, 4,5,3, glaube ich, gut genug. Und ja, auf den Kollegen freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich denke, der ist jetzt auch, habe ich schon ganz oft gesehen, Running Back 3 mittlerweile der Klasse bei vielen.
Ja, würde mich irgendwie für ihn freuen. Also, keine Ahnung, ist so ein Spieler, den ich schon sehr lange irgendwie mag, irgendwie so Sympathien für habe, den ich auch gern spielen sehen mag und irgendwie, ja, finde ich auf jeden Fall cool. Hoffe, dass der irgendwie vielleicht sogar Ende Runde 2 gehen kann oder sowas.
Ja.
So, das, dann würde ich den auch gerne irgendwie Ende Runde 1 picken in Rookie Drafts.
Mhm.
Gucken wir mal.
Bin gespannt, ob du das noch machen kannst am Ende. Ich denke, das wird gar nicht leicht. Der nächste Kollege schießt auch die Boards natürlich ein bisschen nach oben. Devon A-Chain hat
Okay, habe ich gesagt.
Okay. Wieso okay?
Ja, erzähl ruhig weiter erstmal.
Warum der meinst nicht? Natürlich. Ich spreche jetzt nicht von unser beider Rookie-Boards. Klar, hat nicht so viel Kilos auf die Waage gebracht, aber ist eine 4-3-2 gelaufen. Eine der schnellsten Zeiten jemals beim Combine als Running Back. Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen so erwartbar gewesen. Ja. Bringt 188 Pfund auf die Waage. Das ist natürlich jetzt die Frage, was wir mit Devon A-Chain am Ende machen.
Boah, ich glaube, die NFL wird den relativ hoch draften, könnte ich mir vorstellen, irgendwie, weil Speed immer schon Leute gereizt hat oder Leute zu Fehlern verleitet hat und gucken wir mal, wenn der in Runde 2 geht, wahrscheinlich wird's, also du musst ihn wahrscheinlich dann, wenn der Runde 2 gedraftet wird, musst du ihn auch in Runde 2 in Rookie Drafts nehmen und ich glaube, also für mich gesprochen, ich glaube, es wird Leute geben, die ihn dann mehr mögen als ich, so und das ist das Einzige, aber ist ein Spieler, ist einfach zu leicht, ne, aber hat halt diese Geschwindigkeit, so, das kann halt irgendwie schon funktionieren, aber ist halt auch kein Every-Down-Back und der wird halt so, wird wahrscheinlich so ein Home-Run-Hitter sein dann, ne, wenn er ins offene Feld kommt oder die was für ihn designen oder so, wird's bestimmt spannend, aber boah, also mir fehlt da komplett der Floor irgendwie.
Es wird die nächste Tony Pollard-Karriere vielleicht.
So, ja, also
ohne dass,
gut möglich, ja.
So wie der jetzt so seinen Rookie-Contract gespielt hat, dass man gefühlt sitzt dahinter einem Running Back und man möchte ihn mehr sehen und mehr sehen, aber die Coaches wissen auch, warum er vielleicht nicht jedes Down spielt.
Ja.
Kann er was als Receiver, hat diese Home-Run-Hits und so weiter, ja.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja. Dann gibt es noch einen Spieler, Tank Bigsby, braucht man gar nicht viel zu sagen, war recht durchschnittlich, alles irgendwie auch so ein bisschen erwartet, würde ich sagen. 210 Pfund fand ich ein bisschen leicht, das hat mich gewundert. Also den hätte ich irgendwie gefühlt mit mehr Pfund unterwegs gesehen, aber gut. Und dann zwei Kandidaten, das war, glaube ich, schon ein bisschen enttäuschend, weil sie halt nichts nicht getestet haben. Einmal Sean Tucker. Fand ich ein bisschen schade, weil klar, dass der jetzt nicht das Monster ist von den Maßen her, war erwartbar, aber da hätte ich schon gehofft, dass er mit einer 4-3-5 oder so, oder halt jetzt vielleicht eine 4-3-9, keine Ahnung, so eine hohe 4-3, dass er die laufen kann und damit seinen Draft-Status nochmal aufbessert. Aber er scheint nicht den Speed zu haben, sonst wäre er gelaufen, wäre jetzt meine Vermutung. Und ja, das finde ich ein bisschen schade und sehe bei Sean Tucker jetzt schon die Gefahr, dass er auch im Draft abrutscht, ehrlich gesagt.
Ich bin super gespannt halt, also so die Kandidaten, die hochgehen, haben wir ja genannt auch, also ja. Oder mutmaßlich hochgehen irgendwie so. Ich bin super gespannt, wie das nachher, wir haben in diesem Draft echt viel Running Back Talent, und die Free Agencies voll mit Running Backs und ich bin echt gespannt, wie das so für diese Running Backs ausgeht, die man so, da wird der eine oder andere vielleicht noch in Runde 3 landen, aber ich glaube, da wird noch einige abrutschen. Also das könnte
so ein bisschen
Shit-Show werden nachher dann, wen man nimmt und ich glaube, das ist dann ein Topf. Also ich glaube, da werden ganz viele hinten irgendwo rüberfallen und die musst du dann irgendwo aufsammeln.
Und einer rasselt jetzt auch schon ganz schön die Boards runter, das alte Debbie-Darling, Zach Evans.
Ja.
Five-Star, einer der besten Running Backs früher im College. Probleme off the field, immer wieder. Und der ist jetzt hergekommen, keine Testings gemacht, aber mit 202 Pfund reingekommen. Also das finde ich crazy. Das finde ich extrem wenig. Niedrig. Ja. Und da frage ich mich echt, also okay, er sagt irgendwie, glaube ich, Verletzung oder so im Moment oder weird dann irgendwas, aber ja, finde ich, hat mich sehr negativ überrascht.
Ja, also wie gesagt, diese ganze, so langsam ist das halt so diese ganze Suppe und du wirst sie wahrscheinlich alle irgendwie Ende Runde 2 picken oder so. So, und dann kannst du bestimmt Glück haben und kannst du bestimmt Pech haben. Also das wird halt so dieser große Sumpf werden, glaube ich. Was sagst du denn zu Deuce Vaughn? 179, also 179 bei 5,5 ist eigentlich sogar noch okay. Also wir sind uns doch hoffentlich einig, dass da keine NFL-Karriere bevorsteht, oder? Oder glaubst du schon? Glaubst du, dass der irgendwo
das wird eine XFL Offensive Player of the Year Karriere.
Ja, okay, fair. Da bin ich dabei. Ja, kein Problem.
Ja, nee, also ich glaube, das ist wie Jerrion Ealy.
Ja.
Auch der Running Back. Ich glaube, das sind echt coole Spieler, die können auch echt was.
Natürlich. Aber
es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach in der NFL nicht.
Und das hat allein schon physikalische Hintergründe. Also es gibt einfach so Sizes und alles und da kannst du so mit beiden Augen zu und Outlier und so weiter, aber es gibt auch einfach so gewisse Größen und so gewisse Standards. Und wenn du da nicht drüber bist, dann kannst du es da halt knicken.
Also es gibt wirklich dann, da bist du in dem absoluten One, das sind wirklich absolute Ausnahmen. Und das war, Darren Sproles war halt so der.
Ja, natürlich.
Du findest dann immer noch jemanden, der das vielleicht mal irgendwie geschafft hat, da relevant zu sein. Aber selbst da bei Darren Sproles, ich weiß auch gar nicht, hatte Darren Sproles mal eine richtig gute, der hatte mal echt ein gutes Fantasy-Jahr. Oh, zwei sogar.
Ja, Terry Cohen auch.
Terry Cohen Finishes. Ja.
Terry Cohen war auch mal irgendwie Top 12 Running Back oder sowas. Also klar, natürlich gibt es diese Outlier immer wieder, aber es ist auch in den seltensten Fällen wirklich nachhaltig.
Ja, voll. Null, gar nicht.
Ja, also quasi natürlich kann es kommen, aber bitte.
Das ist wieder. Wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist
wollen wir einmal bringen.
Wenn der es schafft, sich in der NFL zu halten als Kaderspieler, dann wäre das eine unfassbare Leistung.
Ja, absolut.
Das ist mit den physischen Limitationen. Also.
Ja. Aber ich bin, wenn ich auch so diese Liste hier durchgehe, ne, ich bin fasziniert. Also diese Running Back Klasse hat wirklich viel Talent drin. Ne? Also wenn du so das drunter scrollst und siehst, du kannst bestimmt hier 20 gute Backs finden. Das ist schon echt Wahnsinn, finde ich irgendwie.
Auf dem Papier zumindest, im Moment, ja.
Ja, natürlich, klar, wir wissen, die Auslese wird dann schon stattfinden, ne? Also, und am Ende haben wir wieder die Leute à la Zamir White oder sowas, die dann das natürlich wieder hinten runterfallen. Aber ich finde persönlich, also mir kommt es halt einfach echt negativ vor, die Klasse.
Ja.
So, von den Leuten, die da so auf dem Papier stehen.
Zamir White hat das Hall of Fame Game dominiert. Ich weiß nicht, was du an Sammy Whites Karriere auszusetzen hast.
Ja, naja.
Das hat Josh Jacobs so angestachelt, dass er gleich ein Career hier hingelegt hat. hat das gesehen und hat gedacht, Alter, jetzt ist der Pressure on.
Ja, sie haben ihn als Motivational Trainer reingeholt. Das
war der Jordan Love Move der Raiders. Das haben wir nun alle nicht verstanden.
Ja.
Gut, lass uns noch kurz auf die Receiver blicken. Ich glaube, vielleicht ganz kurz, Combine NFL Receiver ist halt einfach auch, also für mich ist halt quasi nicht relevant.
Nee, nicht wirklich. Also, keine Ahnung. Ich fand irgendwie, also um da mal mit anzufangen, war ich ein bisschen negativ überrascht, im Prinzip auch nochmal von der Size, also dass er nicht schwer sein wird, war ja klar, aber irgendwie, das war nochmal so, diese Size-Speed-Kombi hat mir jetzt gar nicht so gut gefallen, aber ja, letztlich, er hat ja gezeigt, dass er produktiv gegen gute Spieler sein kann, so, ne, und dann muss man halt auch da die Kirche im Dorf lassen, vielleicht hat es seinem Draft-Stock ein bisschen geschadet, das kann natürlich sein, aber ich glaube, an sich ist es trotzdem nach wie vor ein guter Spieler, ne? Also, aber trotzdem schon klein, schon schmal.
Ja, absolut. Ich glaube, dass er keine Nummer 1 für ein NFL-Team sein kann, das ist ist wahrscheinlich.
Ja.
Auf der anderen Seite, was ich spannend fand, war natürlich Jackson Smith und Jigba. Wie erwartet, keine 40 gelaufen. Denke, das war vernünftig von ihm auch einfach. Warum sollst du da eine, weiß ich nicht, 4,65 irgendwie hinschreiben? Das macht keinen Sinn. Oder 4,7 vielleicht sogar. Ich wäre mir nicht sicher, ob er da drunter kommt. Aber er hat halt einen unfassbaren Shuttle. Also unfassbaren Agility getestet. Das war, die 3,93 beim Shuttle war, glaube ich, auf jeden Fall die schnellste Zeit dieses Jahr. Und ich weiß gar nicht, seit wann die schnellste. Also wirklich richtig gut. Und da sieht man halt, der Typ ist vielleicht nicht schnell, so hat keinen hohen Topspeed, aber der ist athletisch. Ja. Und das ist das, was du musst ja nur, wenn du das dann hast, um zu gewinnen, dann musst du nicht den Mega-Topspeed haben. Ich glaube, dass Jackson Smith und Jigba ein legit Nummer 1 Wide Receiver für ein NFL-Team sein kann.
Ja, kann echt gut sein. Also würde ich auch nicht ausschließen. Aber ich sag mal, ich glaube, den sehen wir sowieso auch einigermaßen positiv, also auch vorher schon, ne? Dementsprechend. Ja.
Quentin Johnston, keine 40 gelaufen, fand ich ein bisschen schade, hätte ich mir durchaus gewünscht.
Aber er hätte ja nichts zu gewinnen, oder?
Zeit. Sorry?
Ja,
wenn es eine super Zeit ist halt, wenn es eine super Zeit, dann kannst du halt sagen, hey, schau mal, der ist 6'3", fast 210 Pfund und läuft eine 4... niedrige 4-4, dann hast das halt, dann ist das halt was anderes als halt nicht getestet, glaube ich. Aber alles gut. Also fällt jetzt deswegen nicht für mich. Und ja, Kayshon Boutte ist noch gelaufen, das sei noch dazu gesagt, aber nicht überragend getestet, irgendwie so ganz okay, mittelmäßig einfach irgendwie.
Ja, das war auch nix.
Ja, also. Wenn du dir so anschaust mittlerweile, wo er herkam und was man da erhofft hat, mal.
Ja, eben, also das riecht für mich schon eher nach frühem Drittrunden-Pick mittlerweile
als
nach
irgendwie
was Höherem. Also ich glaube, der hat schon im ganzen Prozess also schon auch Stock verloren, kann man glaube ich fairerweise sagen. Ja. Wenn ich noch positiv erwähnen möchte, ist Marvin Mims. Spieler, den, also mochte ich, ist halt so ein Deep Threat, aber dem immer alle nachgesagt haben, der wäre gar nicht so schnell und dann einfach mal eine 4,38 gelaufen auf 40, finde jetzt das schon schnell und also so und auch die Maße waren eigentlich völlig okay, auch also durchweg für mich eigentlich also einen positiven Eindruck gemacht, im Vergleich zum Beispiel zu Josh Downs, der sehr, sehr klein und schmal ist, also 5'9", 1,71, ist schon wenig, ne? Aber
Josh Downs ich werde aber bestimmt relativ viel Josh Downs haben, wenn das jetzt dazu führt, dass er echt fällt. Ich glaube trotzdem, dass es das ein guter Receiver ist und den mit einem frühen Zweitrunden-Pick, das finde ich halt als Value einfach ganz gut.
Ja, bin ich ja dabei. Also ich glaube halt einfach, Also das sind keine, das sind halt, wie ich vorhin sagte, halt, ne, es gibt halt so gewisse Standards, ich glaube 5, 9, 71, geht gerade noch so. Also das ist jetzt noch nicht so, wo wir über Tiny sprechen, sondern das ist halt klein. Das ist nicht, aber nicht klein, also nicht, nicht, ist kein.
Josh Downs, Top 5 Fantasy Season, ganz schwer vorstellbar. Das ist klar. Willst du den haben, wenn ich jetzt, also das ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sage, da finde ich halt jetzt furchtbar, den abzugeben, wenn ich dafür quasi mal einen dritten Spieler als Quarterback in der Superflex bekomme, wo wir vorher hatten, Derek Carr, Geno Smith, wenn du da so jemanden dann abgibst dafür, das ist okay. Ich glaube, das ist halt nichts, wo du hinterher sagst, boah, fuck, jetzt bereue ich jetzt erst ein Top 10 Dynasty Wide Receiver. Da ist es halt, schon sehr unwahrscheinlich, dass das mal passiert.
Richtig, ja.
Lass uns noch kurz zu den Titans kommen. Da haben wir natürlich schon in der Vergangenheit auch immer relativ viel über die Athletik gesprochen. Und ich glaube, da ist die Klasse echt krass aufgestellt. Was die Titans angeht, historische Klasse wahrscheinlich. Vielleicht, es fehlt jetzt der, klar, Kyle Pitts als Prospect, Nummer 4 Pick im Draft und so weiter. Das ist halt sehr außergewöhnlich. Sowas ist jetzt nicht, so ein Talent ist nicht dabei. Aber es sind viele gute Titans dabei. Und ich glaube, dass auch viele früh gehen, also zumindest mal in den ersten zwei Tagen gehen. Und ja, Michael Mayer, da muss ich ja sagen, er hat mich positiv überrascht, der Kollege, dass der eine 4-7 läuft, finde ich gut. Und du hast ja immer schon für ihn Partei ergriffen und völlig fair auch, glaube ich. Der hat seinen Erstrundenstatus zementiert.
Ja, wenn ich tatsächlich, also ich finde, ich bin auch, was die Athletik betrifft, also hätte ich ja nicht gedacht, dass er testet, aber mittlerweile ist es halt auch schon so gewesen, dass er nicht mehr der klare Titan 1 der Klasse war, weil andere auch gut waren, so, ne? Ich glaube, deswegen hat er auch letztlich dann getestet oder testen müssen und hat zumindest nicht reingeschissen, ne? Das kann man positiv erwähnen. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich könnte mir mittlerweile auch vorstellen, dass jemand anders der Tight End 1 vom Board ist.
Spannend.
Also für die NFL.
Alton
also
Kincaid? So, oder wen siehst du da?
Ja, es gibt ja mehrere, ne? Also Kincaid, wie heißt der andere? Ich
hab den Namen Washington?
Nee, Washington glaube ich nicht. Der auch so ein White Dude. Warte
mal. Das ist eine gute Frage.
Hier Musgrave natürlich auch so, also so eine Wildcard natürlich, sehe ich allerdings auch eher in Runde 2.
Ja.
Jedenfalls, also man muss mal sehen, also für mich ist Mayer immer noch Teil in 1 und ich bin da auch eigentlich nach wie vor von überzeugt, aber ja, Dalton Kincaid natürlich, wie gesagt, auch ein Kandidat, den du immer relativ früh auch hörst. Vielleicht auch da, vielleicht führt da auch so ein bisschen das Angebot wieder dazu, dass die ein bisschen mehr fallen, ne? Ist ja auch häufig dann so. Mhm. Ja, bleibt auf jeden Fall auch da spannend. Aber da könnten wir einige gute kriegen, ja.
Mit Luke Musgrave, Daniel Washington und Zach Kuntz, wie auch immer.
Kuntz, glaube ich, oder? Kuntz. Ich weiß, bin mir aber auch absolut nicht sicher, ja.
Vielleicht sagen, ich glaube, die Amis sagen auch einfach nicht Kuntz, weil es halt beleidigend ist dort. Vielleicht liegt Sarah.
Ja, okay, möglich. Ja.
Jedenfalls drei, ich sag mal, athletische Specimens, die aber auch so, glaube ich, erwartet waren, dass sie gut, also bei Kant weiß ich es nicht, den kannte ich jetzt nicht, aber bei den anderen war ja schon klar, dass die Athletik gut sein wird. Daniel Washington, einfach, der Typ ist so geil, Alter, ich feiere ihn einfach so sehr. Ich freue mich so auf den Typen, wo auch immer der spielt, ich werde Fan dieses Teams sein. Es ist so ein Hoffen, dass sie ihn einsetzen.
Crazy einfach, ne? Das ist ein Monstrum. Ja.
Fast 6, also irgendwie so gute 6'6", 264 schwer, über 34 Inch Arme, 11er Hand Size und läuft halt eine 4'6'4". Es ist so crazy. Ja. Es ist so crazy. Und noch eine 4'08 Shuttle. Das ist ja komplett absurd. Wie kannst du denn so ein Mann sein und eine 408 Shuttle laufen? Ich glaube, es war die drittbeste Zeit vom Combine sogar.
Ich weiß es nicht, das habe ich nicht geguckt.
Also es war eine Top 5, Top 10. Es war eine krank gute Zeit von allen, die da waren. So, wo du irgendwelche, eben die Deuce Vaughns hast oder so, wo du erwarten würdest, der muss ja viel schneller sein. Und der reißt das ab. Es ist geisteskrank. Es ist echt geisteskrank. Und ja, und Zach Kantz, der ist auch crazy. Ich habe hier mal zum Spaß natürlich, weil letztes Jahr war Jelani Woods der crazy Tight End. Und ich kann mich auch noch erinnern, Jelani Woods hatte letztes Jahr noch eine 10,00 RAS Card. Mhm. Er wurde jetzt auf 9,99 verdrängt, denn Zach Kuntz kam rein und hat die 10,00 gescored. Crazy. Der ist wieder genauso wie Jelani Woods, einfach so der 6,7, 2,55 und läuft halt eine 4,55. Wirklich kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn.
Das 4,55 für ein Tight End, ja. Also von der Größe, das
mit den ist Maßen, schon echt
gewaltig.
Ne? Was ich witzig fand, der ist mit 6,07 und ein bisschen gemessen worden. Hast du das Bild gesehen, wie er neben Daniel Washington steht?
Ja, wobei ich glaube, das war ein Perspektivending. Also so, das sah mir schon komisch fotografiert. Also so, deswegen, also ich, das war natürlich schon, sah ja der Größe aus, aber ja.
Ich weiß nicht, wie es ist mit Haaren und so, ne? Daniel Washington hat halt so ein Afro. Und natürlich ist das so, aber du siehst halt schon die Stirn irgendwie. Also es sieht ein bisschen komisch aus. Und ich finde, vom Prinzip her, von der Perspektive, ich schaue es mir gerade nochmal an, das Bild. Die Füße sind schon wirklich nebeneinander und stehen da Arm in Arm. Also schwierig. Sieht er auf jeden Fall nicht ein Inch kleiner aus. Das ist eigentlich komisch.
Ja, ich meine, gut, was ist das in Zentimetern? Irgendwie 1,5 Zentimeter oder so der Unterschied, der jetzt gemessen wurde, glaube ich, ne? So grob.
6, warte mal, er ist, Washington ist 6,0.
6,65, glaube ich, 6, und 6, der 5? Andere ist 6,7, ja.
6,7, neu.
Ich meine, dass das irgendwie 1,5 Zentimeter sein müssten, wenn ich mich nicht irre. Also von daher, das sind schon wirklich Nuancen. Okay. Und ich glaube, die Körpergröße, die Körperlänge spielt dann auch den Sphären auch keine Rolle mehr.
Es war nur witzig, so, wo man sich gedacht hat, also die machen das aber, ich dachte mir nur, die machen das aber schon ganz korrekt, oder so, weil sie waren so genau und dann so.
So ein Maßband am langen Arm dran gehalten und dann mal kurz, einer liest von Weitem ab.
Ja, witzig. Ja. Also ja, so war es, das so ein bisschen als Combine. Ich glaube, overall, wenn du ein Fazit ziehen musst unter die Combine, wie geht es dir danach Richtung Rookie Draft?
Also ich bin eigentlich weiterhin frohen Mutes. Es sind eigentlich weniger Spieler rausgefallen, als man das sonst so kennt. Ne? Also ja, Boutte ist halt schlecht. Also das schlechtes Testing oder relativ schlechtes Testing gewesen als so, aber sonst hast du ja kaum Spieler, die jetzt für ihn eine Vollkatastrophe. Addison war jetzt nicht gut, aber wie gesagt, Receiver halt, ne? Also ansonsten, Richardson war schön für den Stock halt, ne? Auch von 1-2 Picks und so. Also von daher, kann man eigentlich nicht sagen. Also
ich wollte gerade, weil ich sag mal, die Picks 101 bis zumindest 108, würde ich jetzt mal sagen, sind eher gestiegen halt. Das ist das, glaube ich, was halt gut ist.
Denke ich auch, ja.
Das sind die wertvollsten und von dem her ist, glaube ich, overall schon eine gute Sache oder war eine gute Combine für uns als Fantasy-Spieler. Und aber dabei kann man es dann auch, glaube ich, belassen, an Takeaways zur Combine.
Jo.
Sehr gut, wunderbar. Dann danke ich dir. Und würde sagen, an der Stelle machen wir das Ding zu und ich freue mich auf nächste Woche und euch eine gute Zeit bis dahin.
So, bis dann, danke, ciao.
Ciao, ciao.